ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Zusammengestellt heute von Jürgen Turunski vom Bermudafunk, dem Freien Radio im Raum Mannheim-Heidelberg. Und das sind heute die Themen. Rassismus töten. Zu einer Demonstration in Marburg am 1. Februar. In der Nähe von Marburg hatte es einen Übergriff auf ein Lager für Asylsuchende gegeben. Im zweiten Beitrag geht es um Probleme der Zivilgesellschaft im ländlichen Raum. Dazu trafen sich Vertreter von Kirche und Polizei in Torgau. Der dritte Beitrag trägt die Überschrift SPD Gabriel rüstet mit Hermes Saudi-Diktatur weiter auf. Und im vierten Beitrag geht es um 25 Jahre Gefangeneninfo. Aber nun kommen wir ohne Umschweife zu unserem ersten Thema. In Reaktion auf einen Übergriff auf ein Lager für Asylsuchende in Wora bei Marburg am 12. Januar 2014 fand am 1. Februar eine Demonstration statt. Der Beitrag ist von Radio Unerhört aus Marburg erstellt worden und er besteht aus mehreren Teilen. Es folgt ein Redebeitrag von der Demo von einer Frau von der No Border Gruppe Marburg.
Sie zerstörten die Rollläden des Erdgeschosses, traten Türen im Innern ein und bedrohten und beleidigten laut die BewohnerInnen des Hauses. Die dort lebenden Menschen sind zum großen Teil aus Kriegsregionen geflüchtet und teilweise traumatisiert. Eine schwangere Frau musste vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wir verurteilen, dass Geflüchtete in der nahen Umgebung Marburgs Ziel rassistisch motivierter Angriffe wurden und wollen auch thematisieren, wie mit diesem Angriff in und um Marburg politisch und medial umgegangen wird. Die vier mutmaßlichen Täter wurden inzwischen gefasst und haben ihre Tat auch gestanden. Sie leugneten jedoch gegenüber der Polizei eine rassistische oder rechtsextreme Motivation, sondern gaben, Zitat, Alkoholgenuss in Verbindung mit ihrer persönlichen Situation als Ursache ihrer Tat an. Weder die Lokalpresse noch die Polizei haben die Aussagen der Täter ernsthaft angezweifelt und die offensichtlich rassistische Motivation klar benannt. Dabei ist es naiv anzunehmen, dass sich die Jugendlichen ganz zufällig ausgerechnet eine abgelegene AsylbewerberInnenunterkunft als Ziel ihrer Gewalt gesucht haben. Völlig absurd erscheint es dann vor dem Hintergrund, dass mindestens einer der jungen Männer laut Polizeiangaben verdächtigt wird, in einem Auto gesessen zu haben, aus dem heraus im Dezember vor der Unterkunft in Wora verfassungsfeindliche Parolen gerufen wurden. Oliver Mohr, erster Gemeindewahlgeordneter und stellvertretender Bürgermeister von Woratal, vermutete im Gespräch mit der oberhessischen Presse bereits direkt nach dem Anschlag die Täter im, Zitat, Kreis alkoholisierter und fehlgeleiteter Jugendlicher. Weiter gab er an, dass es in der Unterkunft eine, Zitat, Problemfamilie gegeben hätte, die in Woratal Einbrüche und Diebstähle begangen habe. Er vermutete sogar öffentlich, dass diese Familie möglicherweise den Nährboden für den Anschlag geschaffen haben könnte. Damit verharmlost er nicht nur das Tatmotiv, sondern suggeriert indirekt eine Mitschuld der Betroffenen. Dies verschiebt den Fokus weg vom Rassismus der Täter und der Gesellschaft hin zu den Betroffenen und schwört ganz nebenbei wieder einmal das rassistische Vorurteil des kriminellen Asylsuchenden hervor. Es scheint in Deutschland und insbesondere in ländlichen Gegenden eine Art Reflex zu sein, eine offensichtlich rassistische Motivation zu leugnen unverharmlosende Tatmotive herbeizufantasieren, um die scheinbare Harmonie in der Provinz und den Ruf des Ortes nach außen hin zu wahren. Die Tat in Wora reiht sich ein in eine lange und traurige Tradition von gewalttätigen Anschlägen und rechter Stimmungsmache gegen Asylunterkünfte. Dabei hetzen häufig vermeintlich besorgte BürgerInnen Seite an Seite mit Neonazis gegen Asylsuchendenunterkünfte und gegen die sogenannten Ausländer. Für das vergangene Jahr dokumentierte das Medienkollektiv MAR 121 Brandanschläge, direkte Aktionen, Proteste, Demos und andere Angriffe gegen Geflüchtete. Es ist deutschlandweit eine deutliche Zunahme von ressentimentgeladener Stimmung und von Gewalttaten gegen Geflüchtete zu verzeichnen. Die massiven Hetzkampagnen und Angriffe gegen die Asylbewerberunterkünfte in Berlin-Hellersdorf, Schneeberg und Co. erinnern an die Progronstimmung der frühen 90er Jahre mit ihren oft tödlichen Folgen in Rostock-Lichtenhagen, Solingen, Hoyerswerda und anderswo. Der Landkreis Markop-Biedenkopf und das hessische Hinterland bilden keine Ausnahme. Bereits 2008 verübten Neonazis in Dautphetal einen Brandanschlag auf ein Einfamilienhaus und schmierten es mit rassistischen Parolen. Auch wenn in Wora offenbar keine breite, offene, zur Schau gestellte Ablehnung gegen die AsylbewerberInnenunterkunft zu beobachten ist, ist es notwendig, den Anschlag in Wora in diesem Kontext politisch einzuordnen. Es ist erfreulich, dass sich bei der Bewertung der Geschehnisse auch kritische öffentliche Stimmen fanden. Beispielsweise forderte der sogenannte Landesausländerbeirat politische Konsequenzen. Die Bekämpfung von Rassismus und Maßnahmen gegen Diskriminierung gehören ganz oben auf die Agenda, so der Beiratsvorsitzende Enis Gülligen. Er macht auch, Zitat, die schäbige und rassistische Diskussion über die sogenannte Armutszuwanderung in der aktuellen Debatte mitverantwortlich für den Anschlag. Ebenso begrüßen wir, dass LokalpolitikerInnen und Initiativen in Wora öffentlich ihre Solidarität mit den Geflüchteten zum Ausdruck gebracht haben und dass sie sich um die praktische Unterstützung der Betroffenen bemühen, auch wenn diese Ansätze leider zumeist von paternalistischem Gerede über Integration begleitet wird. Insgesamt wird der Anstieg von rassistisch motivierten Gewalttaten und Ressentiments gegen Asylsuchende auch und gerade aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet. Ebenso wenig werden die unsäglichen Diskurse um die sogenannte Armutszuwanderung, steigende AsylbewerberInnenzahlen und Integrationsmaßnahmen kritisch thematisiert und als rassistisch benannt. Zuletzt müssen an dieser Stelle auch und gerade die diskriminierenden deutschen Unterbringungs-, Kontroll- und Abschiebepraktiken erwähnt werden, die den Geflüchteten häufig ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen und daher abzuschaffen sind. Mit dieser Demonstration wollen wir hier in Marburg deshalb nicht nur auf den Anschlag in Wora aufmerksam machen, sondern die Gesellschaften und politischen Zustände benennen, die den Nährboden für solche Gewalttaten darstellen. Das Problem heißt Rassismus.
Wer den gesamten Beitrag von Radio Unerhört aus Marburg hören möchte, der kann das wie auch alle anderen Beiträge hören auf www.freie-radios.net. Eine weitere Demo mit dem Titel Rassismus tötet findet am 22. Februar ab 15 Uhr am Bahnhof Friedensdorf statt. Mehr Informationen dazu unter dautpetal.blogspot.de und dautpetal, das schreibt man dautpetal, dautpetal.blogspot.de, da gibt es mehr dazu und mehr Informationen zur Demo vom 1. Februar gibt es auf links unten .indimedia.org. Am 31. Januar trafen sich verschiedene zivilgesellschaftliche und kirchliche Gruppen mit der Polizei in Torgau zu einer Fachtagung. also Leute, die sich sonst nicht oft treffen. Dabei ging es auch um die Probleme von der Zivilgesellschaft im ländlichen Raum. Es folgt ein Interview von Coloradio Dresden mit Karl-Heinz Meischner von der AG Kirche für Demokratie gegen Rechtsextremismus.
Guten Tag.
Ich habe meine Arbeitsstelle in Dresden bei der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche im Erwachsenenbildungsbereich. Die AG Kirche für Demokratie gegen Rechtsextremismus hat sich gegründet 2006, und zwar als Reaktion darauf, dass viele Menschen auch in Kirche mit dem Thema Rechtsextremismus nicht viel anfangen konnten. Also da, denke ich, eine ganze Menge verdrängt haben oder auch nicht genau genug hingeguckt haben. Und da haben sich Leute aus Kirche, vor allem aus beiden Kirchen, auch aus katholischer Kirche, also wir sind eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft, zusammengetan, die alle aus irgendwelchen kirchlichen Bereichen kamen, aus der Diakonie, aus der Caritas, aus dem bischöflichen Ordinariat, ich aus der Erwachsenenbildung, aus der Jugendarbeit, also aus vielen Bereichen von Kirche zusammengetan, haben gesagt, wir müssen dagegen was tun, müssen erstmal das Problembewusstsein wecken und dann mal gucken, was wir miteinander gegen diese menschenfeindliche Ideologie unternehmen können.
Diese AG Kirche für Demokratie und gegen Rechtsextremismus hatte heute mit veranstaltet eine Fachtagung im Schloss Hardenfels in Torgau. Nächstenliebe Polizeigesellschaft vernetzt für eine starke Demokratie, so der Titel. Was war das Ziel dieser Fachtagung?
Die Fachtagung ist bereits das fünfte Mal. Also wir haben das schon seit 5 Jahren gemacht. Hat schon das 5. Jahr stattgefunden. Wir haben 3 Zielgruppen ganz besonders im Blick, die der Titel schon ausdrückt. Nächstenliebe, also die Leute, die aus Kirche kommen, kirchliche Verantwortungsträger, Mitarbeitende und sich verantwortlich fühlende Menschen. Die Polizei steht für natürlich für die Polizei erstmal, aber auch für staatliche Organe wie Ordnungsamt und sowas. Und Gesellschaft steht vor allen Dingen für Zivilgesellschaft, Bürgerinitiativen, andere Indies, Arbeitsgemeinschaft, Vereine und so weiter, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus befassen und soll, und das ist unser Hauptziel, eine Gesprächsplattform sein zwischen Menschen, die sonst relativ wenig miteinander Gespräche führen. Bewusst oder unbewusst, einfach weil sie ganz wenig miteinander zu tun haben. Höchstens mal auf 2 verschiedenen Seiten bei einer Demo.
Und warum sollen die sich da unterhalten auf der Tagung?
Wir sind der Meinung, dass sowohl die staatlichen Organe gehalten sind, die Demokratie zu stärken und die Demokratie zu schützen, als auch die Bürgerinitiativen, die sich gegen Rechtsextremismus positionieren, in erster Linie Bürgerinitiativen sind, die etwas für Demokratie tun wollen und deshalb aus diesem Grund sich dann auch mit dem Thema Rechts beschäftigen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es da ganz viele entweder Berührungsängste oder auch Missverständnisse gibt, dass es ganz viele Gesprächsblockaden, Kommunikationsblockaden gibt und haben uns gesagt, eigentlich müssten die sich mal an den Tisch setzen, müssten sich kennenlernen, müssten mal gucken, wie sie so ticken, so nach diesem berühmten Spruch, man muss mal ein Jahr in den Mokassins des anderen gegangen sein, um ihn zu verstehen. Ich bin natürlich nicht ein Jahr machen, sondern bloß einen Tag. Aber es gibt ganz vieles, was ausgesprochen werden kann. Und wenn das jemand direkt sagt, der mir vis-à-vis sitzt, da klingt das ganz anders, als wenn man sich in einer Krisensituation befindet. Wir wollen einfach ein Gesprächsangebot machen, das ist das eine. Und das zweite ist, dass es natürlich auch immer Informationen gibt zu der ganzen Thematik.
Die Tagung des heutigen 31. Januars fand in Torgau statt. Das ist im Landkreis Nordsachsen. Sie haben gesagt, es gab schon mehrere solche Tagungen. Fanden die auch alle im ländlichen Raum statt oder auch welche in den Großstädten?
Wir haben angefangen mit einer Tagung in Chemnitz. Das war im Zusammenhang mit dem Aktionsjahr der Kirche, Nächstenliebe verlangen Klarheit, und haben uns dort das erste Mal mit diesen 3 Zielgruppen beschäftigt und haben da gemerkt, auch aus den Reaktionen von Leipzig kam dann ein ganz starkes Signal aus dem Polizeibetrieb, also wir wollen die Tagung auch in Leipzig haben, weil das so eine tolle Sache ist, diese Gesprächsmöglichkeit, die wir sonst nicht haben. Und da haben wir uns dann drauf eingelassen und da gab es noch mehrere Polizeidirektionen in Sachsen, die sind ja inzwischen auch zusammengelegt und es gibt nicht mehr ganz so viel. Wir hatten geplant, einfach jedes Jahr eine Polizeidirektion, so vom Gebiet her grob, mal dort eine Fachtagung durchzuführen. Und haben also auch ganz viel Verständnis von der Polizei gehabt. Heute war zum Beispiel zum 4. Mal schon wieder der Landespolizeipräsident, der inzwischen ein anderer ist, auch da und hat sich sehr lobend ausgesprochen über dieses Anliegen. Und also wir waren in Chemnitz, in Leipzig, in Görlitz, in Zwickau und jetzt in Torgau.
Torgau ist ja also eine Kleinstadt im ländlichen Raum. Da gibt es spezifische Probleme vielleicht. Also in Dresden, da kennt man sich aus, oder in anderen Großstädten, da gibt es die und die Gruppen, die sich dafür und dafür engagieren. Im ländlichen Raum, der ist ja wahrscheinlich nicht so stark damit bestückt.
Genau so ist das. Und das war auch Thema. Wir versuchen immer ganz stark die Probleme der Menschen vor Ort mit einzubeziehen in unsere Fachtagung. Wir haben das auch gemeinsam mit denen vorbereitet. Das ist eine Vorbereitungsgruppe, die auch aus verschiedenen Leuten zusammengesetzt ist. Also gerade auch die Kirche in Torgau und die Bürgerinitiative für Demokratie in Torgau. Und wir haben auch viele, also das Hauptthema war zivilgesellschaftliches Engagement in ländlichen Räumen, wo genau nachdem nochmal geguckt ist, also welche Schwierigkeiten gibt es in ländlichen Räumen, sich demokratisch, zivilgesellschaftlich zu engagieren. Was sind so die Hürden, aber was sind auch die Chancen? Da gab es also auch Erfahrungsberichte aus anderen Bereichen. Wir hatten auch Leute aus Sachsen-Anhalt natürlich da und wir hatten Inis aus Berlin-Brandenburg mit da, die natürlich auch unter ähnlichen Bedingungen arbeiten und die richtig gut in Erfahrungsaustausch kommen konnten. Und das Thema, wie gesagt, war ländlicher Raum und auch eine aus der Bürgerinitiative Torgau, die Conny Werner, die selber ganz stark mit in der Bürgerinitiative verankert ist, hat mal so ganz persönlich erzählt, wie das ist, wenn man dann gleich in die linke Ecke gesteckt wird, nur weil man sich gegen rechts engagiert.
Ich lese hier auf dem Flyer zu dieser Tagung, das gab am Anfang einen Vortrag Zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Rechtsextremismus im ländlichen Raum von Professor Dr. Roland Roth, Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Professor Roth ist leider ausgefallen. Wir haben aber zum kurzfristig wegen einer persönlichen Begründung, wo wir gesagt haben, das nützt alles nichts, wir müssen jetzt einen Ersatz tun. Wir haben jemanden gefunden, der an seine Stelle getreten ist, der ganz viel auch mit Theorie, aber auch mit Praxis zu tun hat. Der Geschäftsführer des Vereins Miteinander e.V. in Sachsen-Anhalt, Pascal Bekrich, der uns in hervorragender Weise einmal so die theoretisch erstmal die Probleme des ländlichen Raums aus soziologischer Sicht, aber eben auch so die Chancen und Möglichkeiten, die ländliche Räume bieten, miteinander sich demokratisch gegen Extremismus zu engagieren, bringen.
Bedanke ich mich bei Ihnen, bei Karl-Heinz Meichner von der AG Kirche für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zur heutigen Fachtagung in Torgau. Nächstenliebe Polizei, Gesellschaft für das Interview.
Gern geschehen.
Halten Sie Ihr Versprechen. Der Appell von Aufschrei gegen den Waffenhandel lässt den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel erkennbar kalt. Als Wirtschafts- und Energieminister sichert er nach Spiegelinformationen eine Hermes-Bürgschaft von 1,4 Milliarden zu für 100 Patrouillenboote an die saudische Diktatur. Paul Rüssmann von Ohne Waffen leben zu dieser neuen roten Linie des SPD-Vorsitzenden und gegenüber Michael Menzel von Radio Dreieckland Freiburg auch zu der Geschichte der Hermes-Bürgschaften, die ein Vorgänger Gabriels, Helmut Schmidt, einführte.
100 Patrouillenboote für Saudi-Arabien und der neue SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel stellt eine Hermes-Bürgschaft in Aussicht, so die Mitteilung des Spiegels vom Wochenende. Paul Rüssmann, Sprecher von Ohne Rüstung Leben, war nicht dieser Minister mit der Formulierung, hier ist eine rote Linie, vor den Wahlen in das Feld, in den Wahlkampf gezogen?
Ja, vor allen Dingen da ist er da in den Wahlkampf gezogen und vor allen Dingen am letzten Donnerstag noch in einem Stern-Interview, da hat Minister Gabriel gesagt, er will einen restriktiveren, also sozusagen einen zurückhaltenderen Rüstungsexport als bisher und er will nicht, dass bestimmte rote Linien überschritten werden und rote Linien heißt für ihn Rüstungsexporte in Bürgerkriegsländer und in Länder an Unrechtsregime, die ihre eigene Bevölkerung unterdrücken.
1,4 Milliarden, so ist die Spiegelmitteilung wert, soll die Hermes-Bürgschaft betragen. Saudi-Arabien ist erkennbar eine eine Diktatur, sagen wir es mal so, oder?
Ja, natürlich ist Saudi-Arabien eine Diktatur. Selbst Amnesty International hat im letzten Jahresbericht, wo es sich nochmal wieder mit Saudi-Arabien befasst hat, gesagt, dass nach dem Kampf gegen den Terror und dem arabischen Frühling, also mit diesen beiden Begriffen verbunden, die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien noch schlechter geworden ist. Das ist eines der Kriterien, die eigentlich die Menschenrechtssituation in dem betroffenen Land eigentlich nach den jetzt wieder geltenden Kriterien von Rot-Grün, die jetzt in die Rüstungsexportgesetzgebung wieder in den Koalitionsvertrag eingeflossen sind, nach diesem Kriterium nicht erlaubt. Zum anderen liegt Saudi-Arabien natürlich auch noch in einem Krisen- und Kriegsgebiet und von daher dürften dort auch aus diesem Grunde auch keine Waffen nach den eigenen Richtlinien geliefert werden. Da muss man schon sagen, am Donnerstag verspricht etwas Minister Gabriel und man muss sagen, am Sonntag schon wieder das Versprechen gebrochen.
Sie haben jetzt gesagt, die Aktion Aufschrei hat gesagt, stopp dem Waffenhandel, halten Sie Wort, Minister. Wird's dabei überhaupt, besteht überhaupt eine Chance, dass die SPD in der Regierung sich diesen legitimatorischen Defizit stellen wird?
Ja, die Frage ist natürlich, wie groß ist der Druck innerhalb der SPD? Und wie groß ist der Druck bei den Nichtregierungsorganisationen und darauf zu drängen, dass der Minister Wort hält? Die Frage ist, ob natürlich der Export, ist ja schon in einer Voranfrage der schwarz-gelben Bundesregierung genehmigt worden, aber der Minister könnte jetzt definitiv die Hermes-Bürgschaften dafür verweigern und das heißt zumindest, dass der Steuerzahler nicht noch dafür haftet, wenn in Saudi-Arabien das jetzige Königshaus irgendwann vielleicht mal gestürzt wird oder nicht in der Lage ist, die Boote zu bezahlen, dass dann auch noch die Bundesregierung und mit ihr sozusagen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in die Haftpflicht kommen, nämlich die ausfallende Vertragssumme mit 1,4 Milliarden Euro bezahlen zu müssen.
Ketzerische Frage zum Schluss. Sind die Milan-Raketen auch mit Hermes-Bürgschaften abgesichert, die im Syrien jetzt in die Fänge von islamistischen Organisationen, Terrororganisationen gelangt sind?
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Also vor allen Dingen, wenn es noch um Milan-Raketen, die zum Teil ja schon in den 70er Jahren geliefert worden sind, die da aufgetaucht sind. Weil damals war ja erst bis zu gegen Ende der 70er Jahre gab es keine Hermes-Bürgschaften aus gutem Grunde für Rüstungsexporte. Die wurden damals unter Helmut Schmidt eingeführt und vor allen Dingen für die damals in Anführungsstrichen notleidende Werftenindustrie, als sie Kriegsschiffe exportieren wollte. Eigentlich sind ja Hermes-Bürgschaften ein gutes Instrument für die Förderung von Exporten im zivilen Bereich, wenn es um Sonnenkollektoren oder Maschinenbau geht, aber nicht für Rüstungsexporte. Damit verschärfen sie bestehende Konflikte.
Sagt Paul Rosmann von Ohne Rüstung leben und einer der Sprecher von Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Bitte gerne. Ja.
Es folgt der letzte Beitrag 25 Jahre Gefangeneninfo. Das Gefangeneninfo ist aus dem Angehörigeninfo hervorgegangen, das im Hungerstreik der Gefangenen aus der RAF und des Widerstands 1989 als Hungerstreikinfo entstand. 2009 wurde die Redaktion vom Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen übernommen. Wolfgang Letto von Radio Flora Hannover sprach mit Leon von der Redaktion des Gefangeneninfo.
Wenn sich Leute noch mehr für die Stimmen von Gefangenen zur Rolle und Funktion von Gefangenenzeitschriften auseinandersetzen möchten, dann hatten wir vor einigen Monaten eben diesen Schwerpunkt Rolle und Funktion von Gefangenenzeitschriften, wo eben Gefangene dazu aufgerufen wurden, ihre Meinung zu diesem Thema abzugeben. Wir hatten jetzt sehr viel darüber gesprochen, die Bewegung früher war stärker, heute ist sie nicht mehr so stark. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die redaktionelle Arbeit und auch die politische Arbeit von dem Gefangeneninfo. Vielleicht kannst du was zu so einem kleinen Ausblick sagen, das heißt, wie kann man das Gefangeneninfo unterstützen, wie kann man das Gefangeneninfo stärken und vor allem, wie kann man es sowohl draußen als auch in den Knästen verbreitern?
Also gut, das eine ist natürlich, dass man das Gefangeneninfo abonniert, dass man das auf die Büchertische tut. Das andere ist natürlich, sich mit Knast auseinanderzusetzen, mit den Gefangenen auseinandersetzen, das in den Kämpfen auch zu berücksichtigen. Man kann zum Beispiel, wenn man eine Demonstration macht, man will eine Antifa-Demonstration, die Gefangenen mit einbinden, das heißt anschreiben, ob sie was schildern. Wir hatten mal eine Serie gehabt zu Nazis im Knast, also die Gefangenen mit einzubinden. Das ist so der eine Punkt. Das andere, Eingefangener Faruk Erdem, der zu lebenslänglich verurteilt ist, der in Düsseldorf gerade seinen Revisionsprozess hat, gesagt, das beste Mittel ist, die beste Solidarität ist natürlich, den Kampf selber zu führen. Das heißt also, es sind ja, was auch in der Anfangsmusik war, sie sind Gefangene des Klassenkampfes, das sind Gefangene der Unterdrückung, sie stehen eben auch stellvertretend für die Kämpfe, die geführt worden sind. Da gibt es also ganz verschiedene Momente, die sich die Linke einfach aneignen müssen. Ich finde das andere, dass die Linke früher stärker war, das hilft uns ja jetzt nicht weiter, sondern einmal ist ja Knast neben der Tötung, der Ermordung von Menschen, das das schärfste Mittel, was ein Repressionsapparat, was der Staat in der Hand hat. Da sich mit auseinandersetzt, ist ja auch wichtig, denn für alle, die für eine Gesellschaft, ich sag mal jetzt ohne Knäste, ohne Unterdrückung, sind von Verfolgung, von Repression betroffen. Das heißt, sie sind sozusagen auch Kandidatin für die Einigung, das muss man sich einfach vergegenwärtigen und da darf man auch nicht Angst haben. Und das andere ist natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass die Verhältnisse, dass die Kämpfe wieder da anführen, was damals in den 60er, 70er und auch in den 80er Jahren noch waren. Also das heißt, weil es gibt genug Unterdrückung, also es hat sich ja sehr viel geändert. Deutschland ist jetzt die stärkste europäische Macht. Deutschland führt verschiedene Kriege und da sind natürlich wir deswegen die Unterdrückung, aber da sind wir natürlich auch gefragt, da eine Perspektive auf die Straße zu bringen. Ich sage es mal so ganz grob. Und ich glaube, wenn das läuft, wenn wir uns das aneignen und dass wir eben auch nichts zu verlieren haben als unsere Ketten, dann wäre es auch möglich, dass wir wieder stärker werden.
Das waren ja schon fast schöne abschließende Sätze. Ich möchte einige Anmerkungen machen, dass, falls ihr mehr über das Gefangeneninfo wissen wollt, sowohl im Internet schauen könnt unter www.gefangeneninfo.net und natürlich auch unter www.politicalprisoner.net. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an redaktion@gefangeneninfo.de. Vielleicht auch noch ein Wort von mir, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, die Gefangenen in den Knästen zu unterstützen, die Mauern zu durchbrechen und vor allem die Isolation der Gefangenen aufzuheben. Das ist unter den Bedingungen eben nur hauptsächlich eben auch durch einen sehr intensiven Briefkontakt möglich, eben dass die Gefangenen Inhaftierten wissen, dass sie nicht vergessen sind.
Ja, ich glaube, da ist gar nicht mehr viel zu sagen. Also wie gesagt, wir haben jetzt auch nur E-Mail-Adressen durchgegeben, weil die Gefangenen, wie gesagt, keinen Zugang zum Internet haben. Das heißt, das ist, glaube ich, ein wichtiges Moment. Wie wir gesagt haben, das Motto des Infos lautet ja, die Isolation durchbrechen, Kämpfe verbinden. Heute wie vor 25 Jahren heißt das so und auf weitere 25 Jahre. Und danke, dass du gekommen bist und tschüss.
Wiedersehen.
Das war ZIPFM vom 5. Februar 2014. Mein Name ist Jürgen Torunski und ich bin vom Freien Radio Rhein-Neckar, Mannheim-Heidelberg, Bermuda-Funk. Ich habe die Beiträge heute zusammengestellt und moderiert. Die Beiträge wurden leicht gekürzt. Die vollständigen Beiträge lassen sich aber auf dem gemeinsamen Portal der Freien Radios nachhören. Das ist www.freie-radios.net. Morgen gibt es wieder ZIPFM und dann kommt es von der Wüstenwelle aus Tübingen. Auf Wiederhören!